Guten Morgen. Vor langer Zeit fragte mich ein Arbeitskollege, ob ich vielleicht irgendein Lebensmotto habe. Also irgendein Leitsatz, was in meinem Leben so mir Orientierung schenkt. Da müsst ihr klicken, glaube ich. Oder geht's jetzt? Perfekt, danke. Ich weiß nicht, hast du vielleicht ein Lebensmotto? Also irgendwie so einen Satz, wo du sagst, also das ist echt so bei mir an erster Stelle, das hat mich irgendwie immer geprägt. Nein, okay. Ich weiß nicht, ob du eins hast, vielleicht möchtest du es einfach nicht sagen. Also ich habe nicht wirklich so einen Leitsatz oder so einen Satz, der mein Leben prägt, aber wenn ich eins hätte, wenn ich eins aussuchen dürfte, dann würde ich das von den Musketieren nehmen. Einer für alle und alle für einen. Ich finde den Satz gut. Jeder Christ, ein Musketier, du bist einer, ich bin einer. Ich hoffe, ihr seid auch welche. Ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck, einer für alle und alle für einen, aus den Büchern und Filmen von den Musketieren von Alexandre Dumas. Da sind ja so, ja, drei Männer, vier Männer ist irgendwann dazu, einer dazugekommen und die kämpfen dort sich durch Frankreich und kämpfen füreinander quasi. Sie wollen damit sagen, wenn einer ins Gefängnis kommt, dann sind drei andere da und die tun alles dafür, um den anderen sozusagen rauszuholen. Aber genau auch andersrum, wenn alle im Gefängnis sind und nur einer ist frei, dann wird er alles tun, um dir da rauszuholen. Nun, ich möchte nicht, wenn ich diesen Satz jetzt so sage, sagen, dass ich mich durchkämpfen möchte oder dass ich ein Freund für alle bin. Das ist eigentlich nicht so ganz mein Gedanke. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht wirklich etwas, ja, was ich ja erfunden habe, sondern das habe ich abgeguckt und das habe ich aus der Bibel abgeguckt. Vor langer Zeit entdeckte ich in der Bibel ein Vers, oder zwei Verse, die ja wirklich in diese Richtung sprechen. Ich habe oft über diese Verse nachgedacht und ich muss echt sagen, ich bin noch lange nicht fertig damit. Ich verstehe sie zwar mit dem Kopf sehr gut, aber es ist sehr, sehr schwierig, sie zu leben. Also man kämpft immer wieder damit. Es gibt manche Verse in der Bibel, da denke ich, ich habe sie so geradweg verstanden. Also so ich glaube, ich verstehe sie. Aber diese zwei Verse, die sind wirklich sehr, sehr schwer. Und da sage ich ganz offen. Wir wollen diese Verse lesen und ich möchte mal sehen, ob ihr das Motto von den Musketieren da irgendwie sehen könnt und sehen werdet. Die Verse stehen in 2. Korinther 5. Ihr dürft das selber aufschlagen. Ich zeige es aber da auch. Kapitel 5, Verse 14 bis 15. Und dort steht: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu unserem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Einer für alle und deswegen alle für einen. Ich möchte heute ein paar Gedanken dazu geben, die mich persönlich so in diesem Text ansprechen. Paulus sagt, denn die Liebe Christi drängt uns. Er sagt, das ist eigentlich die Motivation für mein Leben, für mein Bewegen. Und das ist die Stelle, an der ich wirklich mich anhalte und über mein Leben, über meinen Dienst, über alles, was ich tue, anfange nachzudenken. Paulus sagt, da gibt es etwas in meinem Leben, das drängt mich, das schiebt mich, das treibt mich richtig voran. Das ist seine Antriebskraft und seine Antriebskraft für sein Leben. Und dieser Ausdruck drängen, das meint ein ganz intensives Schieben, ein Drängen, schon fast bedrängen, schon fast beherrschen. Man gebraucht diesen Ausdruck oft im Negativen. Man sagt, eine Krankheit bedrängt einen Menschen. Das kann man auch wirklich negativ in dem Sinne sehen. Beispiel, wenn eine Krankheit einen Menschen so bedrängt, dass er nicht mehr selber ist. Er kann gar nicht dagegen ankämpfen. Er hat keine Kraft. Er ist ganz anders. Ich habe das nie wirklich verstanden, aber so ein wenig habe ich das verstanden, als ich vor 17 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben Migräne bekommen habe. Ich habe davor nie sowas gespürt, aber an diesem Tag hat mich die Migräne so wirklich niedergerissen, so auf den Boden geschmissen, dass ich nicht verstanden habe, was gerade mit mir passiert. Wer das kennt, versteht das vielleicht ein bisschen. Wenn ich so einen Anfall habe, das habe ich schon lange nicht gehabt, so einen ganz starken, aber dann brauchst du mir gar nicht in die Nähe zu kommen. Ich reagiere ganz, ganz allergisch. Ich bin gar nicht anzusprechen. Ich will einfach zumachen, und das ist wie so eine Persönlichkeitsumwandlung fast schon. Es ist ganz anders. Und Paulus sagt, sowas gibt es auch im positiven Sinne. Da uns etwas schiebt und drängt, dass uns etwas verändert, dass wir nicht die gleichen bleiben. Paulus, was ist das? Die Liebe Christi, sagt er. Die Liebe Christi drängt uns. Ich bin jetzt seit knapp 24 Jahren Christ. Und früher dachte ich wirklich, dass meine Liebe zu Jesus mir Ansporn geben soll, Jesus nachzufolgen. Ich liebe Jesus so stark, also folge ich ihm nach. Ich will in meiner Liebe zu Christus wachsen. Das hat was mit Heiligung zu tun, habe ich gedacht. Meine Liebe zu Christus soll so groß werden, dass sie mich drängt, ihm einfach nachzufolgen. Dass ich einfach so verliebt in Jesus bin, dass ich gar nicht anders kann. Aber Paulus sagt, nein, nein, nein. Die Liebe Christi, das, was er getan hat, das drängt mich zu dem, was ich tue. Das ist die Liebe Christi zu mir, der ich eigentlich es gar nicht wert bin. Zu uns Sündern. Das ist die Liebe auf Golgatha. Jesu Tod am Kreuz, das drängt Paulus in seiner Liebe und in seinem Bewegen als Christ. Und das ist so mein erster Gedanke, was wir unter Heiligung verstehen, was aber nur ein Aspekt ist. Das treibt mich an. Das ist das Fundament. Das ist die Liebe Christi. Ist das meine Liebe, die zu Christus ich habe? Das muss ich immer wieder überprüfen. Ist das vielleicht, was mich so im Christsein antreibt, das Interessante, was ich in der Bibel lese, was so spannend ist und ich denke, wow, da will ich dabei sein. Was gibt mir Motivation zu leben und zu tun, was ich mache? Gibt es Momente in deinem Leben, wo du sagst, ich muss etwas vielleicht Gutes tun? Ich fühle mich so, wenn ich etwas Gutes tue, dann habe ich bei Gott irgendwie so einen Pluspunkt. Dass Gott sagt, oh, hast du gut gemacht, ich habe dich irgendwie mehr gern jetzt. Du gefällst mir mehr. Es heißt doch nicht umsonst in der Bibel, an meiner Liebe werden die Menschen erkennen, dass ich Christ bin. Aber wir vergessen, dass das nur die Folge ist. Jesus sagt in der Bibel, das Fundament ist seine Liebe. Ich muss nicht noch mehr Hingabe zeigen, ich muss nicht noch mehr lieben, sondern nein, nein, ich muss zuerst verstehen, dass Jesus mich liebt. Und dann wird mich das drängen. Ich glaube, es gibt sehr viele Christen, die sehr unter Druck sind, weil sie sagen, ich muss noch mehr tun, um besser vor Gott zu stehen. Ich muss noch mehr lieben, ich muss noch mehr lesen, ich muss noch mehr beten. Und dann sagt Gott, das gefällt mir, wie du bist. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Jesus alles getan hat. Am Kreuz war seine Liebe so groß, dass sie alles vollbracht hat. Und das ist das Treiben, das soll mich antreiben als Christ. Ich weiß, ich verstehe das im Kopf, aber oft ist das noch nicht im Herzen drin. Und vielleicht geht es dir ab und zu auch so. Wir verwechseln oft andere lieben, Hingebe zeigen, etwas Gutes tun mit dem Eigentlichen. Das ist alles nur eine Folge. Das Eigentliche, sagt Paulus, ist, dass ich verstanden habe, dass die Liebe so groß ist, dass sie mich richtig antreibt. Das ist mein Gaspedal, sagt Paulus. Das ist das, wo ich richtig vorankomme. Also wenn ich richtig loslegen möchte, muss ich richtig verstehen, was Jesus getan hat. Paulus sagt, das ist die Liebe Christi. Deshalb eine Frage heute an dich und an mich. Was treibt dich an? Was steckt dich an als Christ? Was treibt dich in deinem Leben an? Ist das Geldsicherheit? Ist das vielleicht irgendeine menschliche Beziehung, wo du sagst, das nimmt mich irgendwie gefangen, das ist alles für mich? Vielleicht die Sorge? Vielleicht strebst du an, der Erste zu sein, der Beste zu sein in allen Dingen, dass es schon krampfhaft wird? Was treibt dich an? Warum sitzt du hier? Warum singst du hier? Warum betest du? Warum liest du die Bibel? Warum tust du ab und zu gute Sachen? Was treibt dich an? Schau heute ganz ehrlich in dein Leben. Ist das immer noch die Liebe Christi, die dich antreibt zu dem, was du tust? Und ich meine nicht nur hier in der Gemeinde. Ich meine auch in deinem persönlichen Leben. Oder ist das etwas anderes? Lebst du immer einen frommen Alltag oder lebst du wirklich echt? Denn weißt du, und vielleicht ist das neu für dich, aber Gott interessiert sich gar nicht für das, was du tust, sondern er interessiert sich erstmal für das, an was du glaubst und was das Fundament in deinem Leben ist. Und das ist seine Liebe. Alles andere wird nur die Folge sein. Es ist wie die Wurzel. Es geht nicht darum, was du tust, sondern was Jesus für dich getan hat. Weißt du noch, was du bist? Du bist keine Leistungsmaschine. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat dich gerettet mit seiner Liebe. Also lass dich auch von dieser Liebe antreiben. Was treibt dich an? Vor kurzem war ich woanders predigen und da kam ein junger Mann auf mich zu und er sagte, er hat seine Freundin mitgebracht und ich sollte mal einfach mich hinsetzen und mit ihm zusammen einfach einen Tee trinken und ein bisschen mich unterhalten. Er war früher Muslim und jetzt ist er ein überzeugter Christ und sie war noch auf der Suche. Und so habe ich mich dazu gesetzt und dann irgendwie im Gespräch habe ich sie gefragt, glaubst du an Gott? Und sie meinte, ja, also ich glaube schon, dass es Gott gibt und ich glaube, ich bin auch so, ja, ich glaube irgendwie. Ne? Ich fragte sie weiter, wie dieser Gedanke, dass es doch Gott gibt, wie beeinflusst das ihr Leben? Und sie sagte, naja, sie betet und ab und zu liest sie in der Bibel und sie hält die 10 Gebote auch an. Ja, als ich weiter geredet habe, musste ich feststellen, dass sie schon viele Gebote aber schon gebrochen hat. Und wer Gebote bricht, sagt Gott, naja, der ist ein Lügner, weil dort steht, du sollst nicht lügen. Und er ist ein Dieb, denn dort steht, du darfst nicht stehlen. Und dann habe ich sie gefragt, naja, aber reicht das aus, was du tust, um in den Himmel zu kommen? Und sie sagte, ja, das weiß man ja so gar nicht, weil am Ende kommt man vor Gott und da gibt es halt wie so eine Waage und Gott sagt, naja, ich lege die guten Sachen dahin und die schlechten Sachen dahin und dann gucke ich einfach, wenn du gut genug bist, dann kommst du in den Himmel. So nach dem Motto, naja, mal schauen, was mehr wiegt. Aber das ist nicht so. Das sagt uns nicht die Bibel. Für mich ist das ganz wesentliche Gedanke, wenn ich hier die Welt verlasse, heute sie verlasse, also wenn Jesus Christus jetzt wiederkommt, dann ist das für mich ein ganz wesentlicher Gedanke, dass ich nichts mehr vor Gott mir erarbeiten muss. Christus hat alles für mich getan. Er ist für meine ganze Schuld gestorben und ich weiß, weil ich an seinen Tod am Kreuz glaube, dass ich in den Himmel kommen werde. Und ich muss nichts dafür mehr tun. Es ist alles getan. Wenn ich hier die Welt verlasse, dann komme ich in ein gemachtes Zuhause, weil Jesus fertig ist. Das Opfer ist perfekt. Und das muss meinen Alltag prägen und mich im Alltag richtig schieben. Das ist ein guter, ein schöner Gedanke, ein dankbarer Gedanke. Ich bin ein Mensch Und ich muss echt sagen, ich bin sehr stark auf der Arbeit und woanders auf leistungsorientiert. Und da sind sehr, sehr viele hier, das glaube ich. Sehr viele denken hier in der Welt, da wo du bist, je mehr ich tue, desto besser bin ich. Aber so ist es nicht bei Gott. Du bist nicht gut, weil du etwas gut tust. Du bist gut, weil Gott in deinem Herzen lebt, weil er das Gute in deinem Leben ist. Und er hat alles getan. Besser kann es gar nicht sein. Und alles, was du noch tust, gute Dinge, das ist alles aus Dankbarkeit zu dieser Liebe. Diese Liebe schiebt dich dann dazu, das zu machen. Das darf meine Antriebskraft sein. Sonst habe ich die Heiligung nicht verstanden. Und wenn ich wieder versuche, in diesen Kreis der Gedanken zu kommen, ich muss was leisten, um bei Gott gut dazustehen, dann muss ich mir immer wieder sagen, Waldemar, wenn du heute weggehst und bei Gott bist, dann hat er alles getan. Dann wird er nicht sagen, ja, aber du hast das und das noch vergessen. Er hat alles für mich getan. Und an dieser Reihenfolge erkennst du, ob dein Alltag fromm ist oder ob er wirklich echt ist. Also nicht meine Liebe zu Christus soll die Antriebskraft sein, sondern der Gedanke, dass es nichts Besseres gibt, was er schon getan hat. Ich muss nichts mehr tun, um wirklich vor Gott gut dazustehen. Ich muss einfach seine Liebe annehmen und die soll mich treiben. Seine Liebe soll richtig mein Gaspedal sein. Aber warum ist das so? Das ist der zweite Gedanke. Warum? Und das zweite ist, er sagt, einer für alle. Warum treibt das Paulus so an? Und hier der zweite Gedanke, da steckt ein Zusammenhang gegenüber dem ersten. Er sagt, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind. Oder weil wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Zum wohlüberlegten Ergebnis. Paulus hat geprüft, nachgedacht und kam zu diesen einen Gedanken, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Das ist eben die Liebe Christi am Kreuz. Einer für alle, einer hat alles getan. Und wir sitzen hier alle im Boot. Wir Christen sitzen alle im Boot. Wir sind alle Sünder. Und der Einzige, der etwas für uns getan hat, das ist Jesus Christus. Die Bibel beschreibt, dass die ersten zwei Menschen, Gott hat sie geschaffen, er hat sie gemacht und er hat alles für sie getan, alles, was gut für sie war. Und er hat sie vor eine Entscheidung gestellt. Sie sollen selber entscheiden, hat Gott was Gutes mit ihnen vor, ist Gott gut für sie oder sich einfach von Gott abzuwenden. Die Absicht Gottes dabei war, dass sie aus freien Stücken bei ihm bleiben. Dass sie nicht einfach willenlos da sind, sondern dass sie sagen, ich will Gott bei dir bleiben und ich bin mit allem einverstanden, was du machst. Sie haben sich leider dagegen entschieden. Die Schlange fragte Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr vom Baum im Garten nicht essen sollt? Und das Problem von Eva war, sie hat angefangen, mit der Schlange zu diskutieren. Sie sollte einfach weglaufen. Sie sollte einfach zu Gott laufen. Sie sollte gar nicht diese Diskussion anfangen. Aber sie nahm von der Frucht, die aß, gab ihrem Mann, er aß auch. Und beide haben sich dann gegen Gott entschieden. Sie wollten klug sein. Sie dachten, Gott enthält ihnen irgendein Glück vor. Sie dachten, wir können doch mehr aus dem Leben haben. Gott ist einer, was mir etwas vorenthält. Ich will glücklich sein. Gott will es, glaube ich, gar nicht. Das war schon der Punkt. Die Schlange kratzte so an ihrem Stolz und sie haben gesündigt. Und das Wort Sünde ist erstmal gar nicht ein religiöses Wort. Sünde heißt sowas wie Zielverfehlung. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich bin kein großer Fußballfan, aber ich weiß noch wie heute, 1994, WM, und es stehen zwei Mannschaften sich gegenüber, Italien und Brasilien. Das Spiel ist fertig, Es ist unentschieden, aber einer muss ja gewinnen und es ist Elfmeter. Und der Letzte, der den Ball schießt, das ist Roberto Baggio. So sah das damals aus. Das letzte Elfmeter. Und dieser Mann schießt mit voller Wucht und wir sehen hier, der Ball verfehlt das Tor und fliegt wirklich in den Himmel nach oben. Und es ist ein Schock. Ganz Italien weint. Brasilien gewinnt. Und früher würde man das als Sünde bezeichnen. Das ist eine Zielverfehlung. Ganz einfach. Und so kann man sich das vorstellen. Wir haben ein Ziel gehabt, aber wir Menschen verfehlen es voll und ganz. Und das ist Sünde. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich daran. Das ist so mein Bild dafür. Dann hat Gott den Menschen Gesetze gegeben, damit sie erkennen, was das Ziel ist, damit sie nicht mehr das Ziel verfehlen. Damit sie erkennen, wo sie schuldig vor Gott sind und damit sie das Richtige tun. Und wenn sie das Ziel doch verfehlt haben, dann mussten sie um Vergebung bitten. Dann mussten sie Vergebung an sich nehmen. Dafür musste jedes Jahr ein Tieropfer gebracht werden. Das lesen wir in Hebräer 10. Und die Tieropfer konnten die Sünde nicht wegnehmen. Die Sünde wurde nur zugedeckt. Also die Menschen brachten jedes Mal Opfer, dann wurde die Sünde zugedeckt, aber nach einer Zeit sündigten sie und es war wieder da. Und das lesen wir, ich möchte euch das, in Deutsch habe ich das einfach hier, das werde ich lesen, in Russisch steht das da. Dort steht, in diesem Willen sind wir alle geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünde hinwegnehmen konnten. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünde dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jeden Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie aus ihrem Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr denken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünder mehr. Und das ist jedes Mal gewesen. Die Menschen blieben immer Sünder. Das heißt, sie brachten Opfer und dann wurde es für einen Teil weggenommen und dann waren die wieder da. Es ist so ähnlich, das möchte ich euch kurz einfach darstellen, damit ihr einfach immer wieder dran denkt. Der Mensch hat gesündigt, ich ziehe mal meinen Pulli aus, er hat gesündigt und er hat wirklich dreckige Sachen gehabt. Ja, also so sah er aus dann, voller Sünde. Und dann kam der Priester und der hat dafür Tieropfer gebracht. Und dann sah der Mensch wieder äußerlich wieder wie neu aus, ja? Wo keiner was gesehen hat. Es war wieder alles in Ordnung. Aber sie blieben die Sachen, sie waren immer noch da, sie konnte man nur nicht sehen. Deswegen musste Jesus kommen, damit er das komplett wegnimmt, dass es nicht verdeckt wird, sondern dass es komplett aus dem Leben weggenommen wird. Und obwohl Jesus unschuldig war, übernahm er diese Zielverfehlung und hat gesagt, ich möchte es nehmen. Einer für alle, er hat alles bezahlt. Und das ist dieser zweite Gedanke, wenn ich über praktische Heilung nachdenke. Dann mache ich mir immer wieder deutlich, ich bin nicht der, der bezahlen muss. Ich bin nicht der, der etwas leisten muss. Jesus hat alles bezahlt. Er hat alles getan. Ich weiß nicht, verstehst du das? Verstehst du das, dass Jesus alles bezahlt hat und du nichts mehr leisten musst, um in den Himmel zu kommen? Das kannst du nicht. Und das lässt mich mit noch einer größeren Dankbarkeit mein Herz erfüllen für das, was ich tue. Und wenn ich über dieses Bezahlen nachdenke, dann denke ich oft an meine Kindheit, wo ich mit meiner Schwester und mit meinen Eltern in so ein Restaurant reinging. Wir haben lecker gegessen Und dann kam der Kellner und hat gefragt, wie wollen Sie bezahlen? Und mein Vater sagte, ich bezahle für alle. Er hat nie gesagt, geteilte Rechnung. Das wäre dann richtig schwierig, weil dann würden wir nachdenken, oh nein, ich habe ja kein Taschengeld mitgenommen. Dann wäre es vorbei. Aber den Spaß hat er sich nie gemacht. Er hat immer gesagt, ich bezahle für alle. Und das ist echt ein schönes Bild. Jesus hat für alle bezahlt, ohne zu sagen, jetzt mal getrennt. Wir hätten sofort, ja, das wäre nicht gut, wenn er das gemacht hätte. Ich glaube, das ist ein gutes Bild für das, was Paulus hier sagt. Einer ist für alle gestorben. Alle, die wir hier sitzen, wir hätten unsere Lebensrechnung niemals bezahlen können. Ich möchte, dass du heute das wirklich verstehst. Es ist völlig egal, aus was für einem Hintergrund du kommst. Bist du aus deiner christlichen Familie oder nicht? Ist das Schlimmste, was du getan hast, deiner Schwester die Puppe wegzunehmen oder nicht? Ich glaube, hier sitzen auch manche, die würden sagen, ich habe so viel gesündigt, das reicht für zwei Leben. Es ist egal, woher du kommst. Jesus hat dafür bezahlt. Du darfst das annehmen. Du darfst daran heute glauben. Leute, egal wie lange wir Christen sind und egal wer ihr seid, egal wie gesegnet du in deinem Dienst bist, wir sitzen in einem Boot, wir sind Sünder und können für diese Lebensrechnung nichts zahlen. Wenn ich mir das bewusst mache, und ich mache mir das ab und zu bewusst mit diesen Versen, um wirklich das ABC des Christseins wieder vorzurufen, mir zu buchstabieren, dann wird mein Herz wirklich warm, weil ich dankbar bin für das, was ich niemals, egal wie lange ich gelebt hätte, egal wie gut ich sein könnte, was ich mir niemals selber erarbeiten könnte. Und wenn ich dann in meinem Leben Dinge oder Menschen sehe, die mir das wegnehmen möchten, dann laufe ich so schnell es geht davon weg. Denn weißt du was, es gibt Dinge, es gibt Menschen, die wollen dir diese Liebe wegnehmen. Sie wollen dir Zweifel reinstreuen, sie wollen dir Lügen vorgaukeln, damit du einfach nicht mehr dran glaubst. Lauf so schnell du kannst. Hör auf, damit zu diskutieren. Lauf. Jesus hat so viel getan, spiel damit nicht rum und stelle nichts höher als ihn. Auch wenn Gott gesagt, also wenn Gott gesagt hätte, getrennte Rechnung, dann stünden wir echt arm da. Auf uns würde die Hölle warten. Doch Gott hat geschafft, dass du in die Familie Gottes reinkommst. Und für mich ist das ein ganz befreiender Gedanke. Einer für alle. Zu diesem Gedanken ist Paulus gekommen. Er sagt, wohl überlegt. Es war nicht so eine Tagesform, es war nicht so eine Gefühlsregung. Ach, es ist so ein schöner Tag, ach Gott ist so gut. Nein, er sagt, wir haben wohl überlegt, wir haben geprüft. Und das ist im Griechischen ein juristischer Ausdruck. Hier wurde ganz genau überlegt und geprüft und dann ist man zu diesem Urteil gekommen. Ja, das ist so. Jesus ist gestorben und deswegen darfst du leben. Und jetzt kommt die Konsequenz und das verstehen wir oft als Heiligung, ist aber wie gesagt nur ein Aspekt. Wenn wir dann begreifen, dass einer für alle gestorben ist und wir uns nichts erarbeiten müssen, dann gilt das Nächste. Alle sind für den einen da. Er sagt, einer ist für alle gestorben, das ist geschehen, damit wir nicht für uns selber leben, sondern für den, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und das ist so faszinierend an Jesus. Er sah in dein Leben, er sah in dein Herz, er sah alles Kaputte, was in deinem Leben ist, dein Leid, dein Schmerz. Und Jesus hat gesagt, dafür möchte ich sterben, das möchte ich dir wegnehmen. Und es gibt nichts in deinem Herzen, was Gott nicht heilen kann. Und dann war er im Grab und alle Nachfolger, alle, die da waren, waren so ein bisschen verwirrt, was jetzt passiert, ob alles zu Ende ist vielleicht. Und sie dachten, es ist vorbei. Sie sind zurück in ihre Arbeit gegangen, es war zu Ende für sie. Und dann kam der auferstandene Jesus. Und dieser Gedanke muss immer wieder kommen. Jesus konnte einfach im Himmel auferstehen. Er musste gar nicht auf die Erde kommen. Aber er wollte nicht, dass sie weiter im alten Leben leben. Er wollte nicht, dass sie das ins alte Leben gehen. Sondern er wollte, dass sie verstehen, dass er lebt und dass ihr Alltag sich komplett ändert. Und er brachte in ihr Leben Hoffnung, Freude. Und er wollte von Sünden und Süchten uns befreien. Und das hat er geschafft. Damit du weg davon kommst, damit du nicht mehr einsam bist, damit du nicht verwirrt bist und verirrt bist in deinem Leben. Und deswegen darf Paulus hier sagen, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Verstehst du, die Jünger konnten auch weiter sich selbst leben. Aber er ist gekommen und hat sich gezeigt, damit sie für den leben, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir das begreifen und Jesus wirklich glauben, diesem Wort glauben, dann gehört unser Leben nicht uns selber. Dann gehört dein Leben nicht mehr dir. Wir leben dann nicht für uns, sondern für Christus. Er darf bestimmen, wo wir sein werden. Er darf bestimmen, wo du arbeitest. Er darf bestimmen, was du denkst, wie du dich entscheidest, wie du Probleme löst, wen du heiratest, wie du Kinder erziehst, in welche Gemeinde du gehst. Egal, er bestimmt das. Dann ist er im Kopf. Dann ist er im Herzen. Ihm gehört dann dein Leben. Ich weiß, dass es in unserem Kopf ist, wir sagen das. Aber ist das in unserem Herzen eingerastet? Dass dein Jesus dein Leben bestimmen darf. Wisst ihr, wir kennen viel in der Bibel. Ich denke, ihr lest viel in der Bibel und das ist sehr gut so. Aber ist dieses Buch, ist das ein Buch, der uns zum Gehorsam zwingt, wo wir sagen, ah, da sind so viele Regeln, ich muss sie einhalten? Oder ist das ein Buch, der dich in die Beziehung zu Jesus führt, wo du so gerne Zeit verbringst, wo du sagst, wenn ich die Bibel aufmache, das ist wie ein Gespräch mit deinem Freund. Jesus, Paulus sagt, das drängt mich, diese Liebe drängt mich so richtig. Und das ist so schön, mit Jesus zu sein. Veit hat das letztes Mal gesagt, ich fand das sehr, sehr gut in seiner Predigt. Er hat Verse aus Jesaja, glaube ich, vorgelesen. Ich möchte dir die gleichen fast Verse aus Hebräer uns zeigen. Schaut mal, ich lese das wieder auf Deutsch, auf Russisch steht da. In Hebräer 8 steht, nicht nach der Art des Bundes, nämlich mit ihren Vätern, nicht nach der Art des Bundes, denn ich mit den Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Das war der alte Bund, das alte Testament. Und jetzt guck mal, was für das Neue steht. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir mein Volk sein. Er sagt, im Alten Testament habe ich das Volk bei der Hand genommen und da habe ich sie geführt. Aber heute möchte ich in ihr Herz rein. Ich möchte in ihrem Herzen was tun. Ich möchte sie im Herzen führen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist das, spricht das sehr, sehr stark. Es spricht so eine Beziehung an. Ich halte dich nicht nur an der Hand, sondern ich bin in deinem Herzen. Ich bin dir so nah. Es ist wie eine Beziehung von zwei Menschen. Jesus hat am Kreuz für meine und deine Sünden bezahlt. Und wenn wir daran glauben, dann gehen wir eine Beziehung ein. Wir gehen nicht einfach zu einem Arbeitgeber und sagen, so Jesus, na gut, jetzt will ich für dich arbeiten. Nein, wir gehen eine Beziehung an. Eine Religion, die wird immer fordern, Leistung, Leistung, Leistung. Jetzt mach mal, jetzt gib mal. Das ist Religion. Doch das Leben mit Jesus möchte sich in unserem Herzen entfalten, im Herzen. Er möchte uns im Herzen führen. Er möchte, dass du abhängig von ihm bist, dass du gar nicht anders kannst. Ich glaube, dass viele Menschen sich zu Jesus bekehrt haben und dann gehen sie so einfach ihren Alltag weiter. Sie sagen, naja, ich lebe meinen alten Alltag, aber jetzt ist halt Jesus auch noch dabei. Und Paulus sagt, nein, 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 ich muss eine Lebenswende in meinem Herzen haben. Ich muss eine Lebenswende wirklich haben. Jetzt nicht mehr so wie früher, sagt Paulus, jetzt muss es anders sein. Von der Natur sind wir ja Egoisten. Wir sagen, ich mache Dinge, die für mich gut sind. Mein Leben sieht so aus, dass ich Dinge mache, die mir Spaß bereiten, die mir Freude bereiten. Das ist mein altes Leben. Alles tun, was nur mir Gutes tut, nicht dem anderen, mir. Aber jetzt ist der Gedanke anders. Jetzt sagt Jesus, nicht du im Vordergrund, sondern meine Liebe, ich im Vordergrund. Und dazu müssen wir Christen an erster Stelle in unserem Leben Jesus stellen. Über alle Dinge, nicht altes Leben und jetzt Jesus auch noch mit dabei, sondern Jesus an erster Stelle, ganz oben. In der Bibel wird öfters gesagt, dass wir uns von manchen Dingen trennen müssen. Manchen Dingen sollen wir nachstreben. Manche Dinge sollen wir von uns werfen. Und ich verstehe das so, dass es Sachen gibt, die mir einfach nicht in den Schoß fallen werden. Sie werden nicht einfach so da sein, weil Gott sagt, ich mache einfach Klingen und jetzt ist das anders. Sondern ich muss echt was tun. Es gibt so manche Dinge im Leben, wo Gott das nicht einfach machen wird. Und einer dieser Dinge ist, Gott als erstes in meinem Leben hinzustellen, über alles andere. Das wird Gott nicht machen. Das musst du selber machen. Du musst dich dafür entscheiden, in deinem Leben Gott an erste Stelle hinzustellen. Und das kann keiner für dich übernehmen. Jesus an erster Stelle. Wie überprüfst du das? Wie machst du das? Stellt euch vor, wir hätten hier so ein verliebtes Paar sitzen. Und ihr seid alle Journalisten und möchtet ein Interview von diesem Paar nehmen. Ihr wisst nicht, sind das Verliebte oder nicht? Was würdet ihr fragen, um rauszufinden, ob die sich lieben? Haut einfach raus. Welche Fragen würdet ihr den beiden stellen? Ich fange einfach mal an, vielleicht kommt ihr drauf. Ich würde vielleicht fragen, lacht ihr gerne miteinander? Ja, okay, was machst du für den anderen? Okay, sehr gut. Noch? Komm. Wie oft redet ihr miteinander? Ja, sehr gut. Redet ihr über schöne Sachen? Ja? Oder über schwierige Sachen? Okay, gut. Was wisst ihr voneinander? Ne? Vielleicht so, ja? Noch was? Ja, sehr gut, okay. Ich hab das mal in der anderen Gemeinde mal gemacht und da kam einer und hat gesagt, hast du schon mal Diamanten geschenkt? Dann dachte ich mir, wow, das ist ja ein Liebesbeweis. Ja, das stimmt. Ja, aber das sind solche Dinge. Was fragen wir denn die beiden? Also, was würdest du für die Person tun? Würdest du für die Person sterben vielleicht? Was machst du alles? Verbringst du Zeit? Ja, das sind so Dinge, die wir fragen würden. Man kann auch vielleicht ganz innig fragen, bist du dieser Person treu? Ist jemand noch in deinem Leben oder ist sie die Einzige oder ist er der Einzige? Das sind so Sachen, wo ich doch rausfinde, ob wirklich die Person die andere Person liebt. Aber genau das kannst du in deinem Leben auch anwenden. Du kannst dich selber fragen, verbringst du gerne Zeit mit Jesus, um zu sehen, ob er an erster Stelle ist? Was bist du bereit für ihn alles zu tun? Was schenkst du ihm? Also was machst du? Schenkst du deine Zeit ihm? Verbringst du Zeit mit ihm? Was für gemeinsam habt ihr? Was habt ihr für Gemeinsamkeiten? Was hat er, wo du sagst, ja, ich bin allmählich auch so, ich mache das auch gerne. Jesus hat gerne mit Menschen geredet. Jesus hat gerne mit Kindern Zeit verbracht. Er hat gerne gelehrt. Und vieles, vieles andere. Und so kannst du vielleicht erleben, wie bei einem so verliebten Paar und dir und Jesus. Ist er an erster Stelle? Stell dir diese Fragen mal. Ich denke, dass es schon Dinge gibt und in unserem Leben, die wir rausfinden können, wo wir unser Leben mal durchchecken und gucken einfach, ist Jesus an erster Stelle in meinem Leben oder nicht? Wir können oft sagen, ach Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist der Allerbeste. Und das ist schön, wenn es wirklich in deinem Leben so ist und das sind nicht nur Worte. Aber wie wichtig ist das wirklich in deinem Leben, dass Jesus an erster Stelle hat und etwas zu sagen hat? Ich vergleiche das so ein bisschen, es ist so ähnlich wie, ich komme zu Jesus und ich habe überall Rückenschmerzen und kaputt alles und ich sage, Jesus, boah, mein Leben war so hart, ich bin da gegen die Wand gelaufen, hier ist was ausgerenkt und alles tut weh, mein Rücken. Und Jesus sagt, ey, leg dich mal jetzt hin, ich gehe mal dran. Und dann macht Jesus da was, renkt da was ein, macht Massage und ich stehe auf und sage, wow, es ist wirklich alles super, es bewegt sich alles wieder gut. Jesus, du hast alles heile gemacht. Und Jesus sagt, warte mal, setz dich hin, ich möchte dir ein paar Tipps geben, damit das nicht nochmal passiert. Und ich sage, Jesus, alles gut, ich fühle mich so gut, ich brauche gar nichts mehr, weiter mache ich selber. Und Jesus sagt, nee, warte mal, ich möchte dir was erklären, damit das nicht nochmal passiert. Und wir sagen, nee, brauchst du gar nicht, ist doch alles super. Und zwei Tage später kommen wir wieder und sagen, oh, alles tut weh, warum? Und er sagt, frag dich das doch selber, warum? Weil ich nur jedes Mal Schaden quasi behebe, aber nichts zu sagen habe. Kann es vielleicht daran liegen, dass Jesus und sein Wort nicht an erster Stelle ist bei uns? Er darf unser Leben wieder in Ordnung bringen, aber zu sagen hat er nichts. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst oder nicht. Es gibt ja Menschen, die sagen, hey, bleib so, wie du bist. So bei der Verabschiedung vielleicht. Michael, war es schön mit dir, bleib, wie du bist. Ist ja echt nett gemeint. Ist ja echt super Spruch. Aber wisst ihr, Jesus wird das niemals sagen, bleib, wie du bist. Er kennt uns so gut. Er sagt, du kannst nichts tun, damit ich dich mehr oder weniger liebe. Ich werde dich immer vollkommen lieben. Aber ich lasse dich nicht so, wie du bist. Ich will dich so gern ändern. Ich will so viel für dich noch tun. Aber dafür muss er an erster Stelle sein. Dafür ist Jesus gestorben und sein Opfer war perfekt. Ich komme zum Schluss. Ich weiß, dass ich eines Tages bei Jesus sein werde, denn dessen bin ich mir sicher, weil ich an Jesu Tod am Kreuz glaube und dass ich nichts dafür tun muss, weil er alles getan hat. Doch um ein glückliches Kind Gottes zu sein, musst du sein Wort an erste Stelle hinstellen. Das, was er sagt, das ist die höchste Autorität in deinem und in meinem Leben. So muss es sein. Nur so können wir erleben, was es heißt, nicht mehr sich selber zu leben. Zeit mit Jesus zu verbringen, heißt nicht nur auch in seinem Wort zu lesen, das bedeutet genau so zu leben und zu entscheiden, wie Jesus es möchte, was er für gut hält. Lasst uns öfters in unserem Alltag darüber nachdenken, morgens direkt damit anfangen, wenn du aufwachst, wie kann ich Jesus mein Leben wieder heute zur Verfügung stellen? Wie kann ich heute Jesus wieder an erste Stelle hinstellen?